Herzlich willkommen bei Snapkeep, der Legacy-Podcast aus Norddeutschland. Mit dabei eure Hosts Christoph Bengstein und Tim Bartwick. Folge 30. Test, Test, Test. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Snapkeep, dem Legacy-Podcast aus Norddeutschland. Mein Name ist Tim Bartling und ich bin wie immer nicht allein, denn ich habe wie immer meinen geschätzten Co-Host und Podcast-Partner an meiner Seite. Bei mir ist Christoph Bengstein. Ich grüße dich.
Moin Moin, grüße dich.
Ich war kurz am Überlegen für das Intro heute, ob ich mal anders anfange, nämlich so Guess who's back? Back again. Sneep is back. Tell a friend. Aber dann dachte ich mir, selbst wenn wir jetzt hier nach der Sommerpause in die dritte Staffel Snapkeep gehen, ja, können wir das Intro doch beibehalten.
Ich glaube auch.
Zu großen Erfolges beibehalten.
Nennen wir es zu großem Erfolg. Wir brauchen einfach den Wiedererkennungswert. Wir haben uns jetzt auch lange Pause gemacht. Da sollten wir dabei auch bleiben.
Und wir müssen mal schauen, wie die dritte Staffel ankommt, ne? Also so bei vielen Serien, ja, ist die dritte Staffel ja die beste.
Also ist so, das so?
Ja, ich denke in erster Linie an Lost und zum Beispiel auch an Breaking Bad. Da waren die dritten Staffeln ja brutal.
So. Okay, ich hab die dritte Staffel tatsächlich gar nicht so getrennt von Breaking Bad parat und Lost habe ich nie geguckt. Von daher.
Also an Lost scheinen sich ja die Geister, ne? Aber ich sag einfach mal, wenn du und auf Holz geklopft, das nicht. Aber wenn du nochmal irgendwie so Covid-Lockdown kriegst, ne? Und mal so wirklich Time to Kill hast, Alter. Dann kannst du dir aber mal ordentlich Lost in deine Großhirnrinde dröhnen.
Ich hatte eigentlich, weil du sagtest, das gibt geteilte Meinung da. Was ich immer gehört habe, ist, Lost ist super, aber das Ende ist scheiße. Dass das irgendwie der Kanon gewesen sei.
Das ist tatsächlich eine häufig vertretene Meinung. Und ich glaube, ich kann diese Meinung auch sehr, sehr verstehen, wenn man Lost zu der Zeit mitgenommen hat, in der es dann eben im Fernsehen kam und du so immer ein Jahr auf eine neue Staffel warten musstest und dann eine Woche auf eine neue Folge, wenn dieser Hype sich auch ins Unendliche potenziert hat. Aber ich glaube, so heute in Zeiten von Streaming, und ich habe die Sendung das erste Mal durchgeguckt, also ich habe es tatsächlich komplett auf DVD, ich habe es irgendwann auf DVD durchgeguckt, aber wenn du das dann so in einem Schwung dir quasi alles gibst, da fand ich das Ende sehr rund und sehr passend. Ich kann aber verstehen, dass das für jemanden, der so lange gewartet hat, wo dieser Hype so ins Unermessliche steigt, dass du dann erstmal sagst so, boah, war das kacke.
Ja. Das kann sein. Ich kann es nicht beurteilen, es geht jetzt nur darum, die Bewertung anzuzweifeln. Aber mehr kann ich dazu auch nicht beitragen.
Ist in Ordnung. Wir sind bei Snapkeep ja auch der kritische Podcast, ne, der hinterfragende Podcast. Und an der Stelle finde ich das sehr, sehr in Ordnung, wenn da auch gängige Meinungen hinterfragt werden. Jetzt machen wir aber ja nicht groß in Serien, das können andere besser. Auch wenn es da viel zu beschreiben wäre, ich weiß nicht, guckst du Game of Thrones oder so, das ist ja jetzt der Spin-Off und Herr der Ringe der Spin-Off. Hast du davon was gesehen?
Ich hab es noch nicht angefangen. Ich habe ursprünglich gehört, dass das alles irgendwie gar nicht so toll sein soll. Jetzt erst vorgestern vom Kumpel gehört, scheiß auf alle Meinungen, guck's dir an, blende die ein, zwei Ungereimtheiten aus und dann wirst du an einer guten Serie viel Spaß haben. Und so hängen wir jetzt gerade tatsächlich noch mit Better Call Saul an. Das haben wir tatsächlich mal angefangen. Und sind aber auch jetzt kurz vom Ende, beziehungsweise jetzt Ende fünfte Staffel. Das heißt, wir haben dann noch die sechste vor uns. Und dann haben wir Zeit für neue Serien. Und dann werden wir uns auch die Herr der Ringe Serie oder Herr der Ringe Spin-Off und Game of Thrones Spin-Off angucken. Bei Game of Thrones ist man natürlich auch nochmal doppelt oder sind wir auch irgendwie doppelt belastet. Mit dem doch sehr schwachen Ende, beziehungsweise der sehr schwachen letzten Staffel. Aber ja, mal schauen.
Ja, ich habe gar keinen Zugang zu Game of Thrones. Ich habe die erste Staffel damals gesehen und dann irgendwie fand das okay, aber nie weitergeguckt. Und meine Freundin ist ja voll drin gewesen, so in diesem ganzen Game of Thrones-Ding. Also, die ist da, glaube ich, auch immer noch ganz sauer drauf zu sprechen. Aber ich glaube, jetzt die neue Spin-Off-Serie fandst du ganz gut. Zu Better Call Saul ganz kurz. Ich habe mit Better Call Saul ein ganz komisches Verhältnis. Ich finde die Serie super geil, Aber ich habe nie das Staffelfinale einer Serie geguckt, also einer Staffel, sondern ich habe immer gewartet, bis die neue Staffel kommt. Also ich habe dann irgendwie so Staffel 1 so nach 8 Folgen aufgehört. Und wenn ich wusste, jetzt kommt Staffel 2 zeitnah, also nächste Woche oder so, dann habe ich mir erst das Serienfinale gegeben. Also das Staffelfinale, entschuldige. Weil ich irgendwie so, das mit diesen Cliffhanger, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie für mich eine coole Art, damit umzugehen. Ich wäre sonst, glaube ich, zu frustriert gewesen. Und jetzt habe ich das Problem, ich bin in Staffel 6, ich bin 3 Folgen vorm Ende und ich kann es nicht mehr gucken. Und ich glaube, ich muss mich da einfach mal hinsetzen und es durchgucken, aber ich bin noch nicht bereit, das Kapitel zu schließen, glaube ich, in meinem Leben.
Okay, ja, solche Eigenarten habe ich mir noch nicht angeeignet. Von daher kann ich dazu echt nicht viel sagen. Das ist auch das erste Mal, dass ich das höre, dass jemand sich das irgendwie vermeintlich so einteilt. Aber ich verstehe es irgendwo.
Das war bei mir auch nur da so. Also bei allen anderen Serien hatte ich da nicht so die Probleme mit. Naja, ich glaube, okay. Ich muss da irgendwann einfach mal, Arsch auf Eimer kriegen.
Ja. Das klingt nach Plan.
Was passierte sonst so? Wir haben irgendwie handgeschöpft. Letzte Folge war mit Daniel Herens. Da warst du ja schon nicht mehr bei.
Genau.
Und davor war unsere letzte Folge, die letzte gemeinsame war die Wochenende in Hannover-Folge.
Ja, genau.
Dann hatten wir einmal eine ohne mich und dann eine ohne dich.
Ja.
Und das heißt, dass wir seit Anfang Juli tatsächlich auf den Tag 2 Monate haben wir keine Podcast-Folge mehr zusammen gemacht.
Hey je. Gut, dass wir es jetzt endlich geschafft haben.
Ja, wirklich, oder? Wirklich. Und wir haben so viel zu bereden. Das Sommerloch. Es ist an uns vorbeigegangen.
Ja.
Sagen, hast du groß, so in den letzten 2 Monaten Revue passieren, hast du groß was gespielt?
Also jetzt, was länger her ist, nicht. Ich glaube tatsächlich, dass das erste Nennenswerte ist tatsächlich dieses Wochenende gewesen und das war die Hanseatic Open 3. Und die auch ganz erfolgreich. Ich überlege gerade, ob irgendwas noch davor war oder ob irgendwie.
Also ich hatte noch die Hanseatic Open 2, aber da warst du, glaube ich, nicht mehr bei, ne?
Genau, nee, die Hanseatic Open 2 habe ich nicht mitgespielt. Die war ja noch in Hannover. Jetzt ist die Hanseatic Open ja nach Hamburg gezogen, was ja auch ganz sinnvoll ist und ganz cool ist. Ich weiß gar nicht, willst du sonst, war die Hanseatic Open 2, wann war die denn? Hast du davon mal erzählt, wie das für dich war?
Ja, also nicht im Podcast, ich glaube dir privat. Die war Hanseatic Open 2, die muss dann ja im August gewesen sein. Und die lief auf jeden Fall nicht so gut für mich. Also das war irgendwie, ich hatte direkt Runde 1 hatte ich einen ärgerlichen Loss gegen Armin. Also quasi, da, wo ich in der Hanseatic Open in der ersten aufgehört habe, nämlich im Halbfinale gegen Armin, habe ich dann wieder angesetzt. Ich habe eine UR-Delver-Liste gespielt mit 2x Maddening Hex Mainboard. Das war so der nennenswerte Spice. Gegen Armin habe ich dann knapp 2-1 verloren. Game 3 hätte ich ihn, also habe ich entschieden, nicht zu blocken. Und verliere dann gegen seinen One of Berserk. Armin hat Buck Shadow gespielt. Liebe Grüße an Armin, der keine Brainstorms und keine One-Offs spielt. ja, da habe ich von seinem Berserk kassiert. Wenn ich geblockt hätte, hätte ich, glaube ich, genau 1 HP über gehabt. Also, ja, ich habe das Berserk einfach nicht anticipated. Ich weiß nicht, ob man es da hätte tun müssen. Keine Ahnung, ich habe mich relativ safe gefühlt. Ist dann blöd gelaufen. Runde 2 habe ich gegen den Lukas aus Hannover auf Burn verloren. Und dementsprechend, wenn du dann irgendwie 0-2 stehst, war meine Motivation schon sehr gering. Und dann habe ich nach der dritten Runde, die ich dann gegen Arne gespielt habe, habe ich dann entschieden zu droppen und stattdessen Formel 1 zu gucken, glaube ich.
Ah ja. Ja, genau, ich erinnere mich. Weil ich habe auch nur im Hinterkopf gehabt, die war besser besucht als erwartet, weil die waren auch schon über 40 Leute, glaube ich.
Da waren ja auch aus Berlin wieder hier irgendwie so Kaiser Vatari, der irgendwie auf Twitter gezeigt hat, dass sein Porsche angereist ist und so. Also da war eine Menge los.
Genau, ich hatte mich damals dagegen entschieden, weil sowohl in Schleswig-Holstein als auch, glaube ich, in Niedersachsen noch Ferien waren und ich dachte, das wird vom Verkehr her ein großer Spaß und es passte sowieso nicht so gut und war dann doch überrascht, dass dann doch irgendwie gut was zusammengekommen ist, aber ja, umso besser dafür, umso schöner, dass es dann für euch hoffentlich mit dem Turniertag am Samstag weitergeht und weiteren LH-Events, aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen.
Ja, genau. Ich gucke gerade mal, ob ich hier irgendwie das Datum noch finde, aber ich finde es auch gerade nicht.
Nö.
Ah, doch hier. Oh. Hier, 31. Juli war das.
Ah, okay.
Die Hanseatic Open 2. Und so wie ich es verstehe, ist die Top 8 gewesen, weil ich einfach gerade kurz hier habe. Armin, der auf 1 aus der Top 8 geht. Dann auf 2 Christopher, der ja auch Hamburger Typ ist, wenn ich es richtig weiß.
Mhm.
Dann Michael, so ein absoluter Oldschooler aus Hannover, der dabei war. Niklas kenne ich nicht. Findet er ja allen bekannt, ist als Admin der Namenswächter. Marco sagt mir auch nichts. Gerrit auch ein Peiner, also so eine Legende hier, der auch regelmäßig mit FNM kommt. Und Kai, der glaube ich Lance spielt, wenn ich es richtig weiß.
Mhm.
Also das müsste da, das war da die Top 8, genau.
Cool.
Ja. Also alle drei meiner Gegner von dem Turnier sind auch 4-2 oder besser gegangen. Von daher habe ich einfach die. ich sehe das für mich so irgendwie als
du Redemption. Hast mit einem richtig guten Opscore gedroppt, meinst du?
Ja, genau. Also mein dann 0-3 Drop war ein sehr guter Opscore.
Ja.
Von daher, genau.
Cool. Ich weiß gar nicht, was sonst noch so. Also, ich versuche gerade diese Sommerpause Revue passieren zu lassen, weil das ja tatsächlich eine längere Zeit jetzt war. Aber mir von der Hanseatic Open bis jetzt zur aktuellen, die eben vorgestern war, habe ich tatsächlich gar nichts mehr.
Ja, sollen wir da direkt reingehen? Das Einzige, was du sagen kannst, entschuldige, ist, dass in der Zeit ja Minsk & Buu auch online gekommen ist. Und das war vorher ja immer so ein Paper-Geheimtipp. Mit Minsk & Buu und Maddening Hex im Legacy und jetzt ist das ja auch tatsächlich einfach so, in diesem Sommerloch kam dann irgendwann der Print in den Treasure Chests, nachdem irgendwie sich alle beschwert haben und jetzt sind sie auch da. Also das ist, glaube ich, so das, was sich im Format nochmal Bewegendes verändert hat.
Ja genau, aber das war jetzt ja auch tatsächlich erst letzte Woche, wenn ich mich recht entsinne. Also das ist jetzt ja auch gar nicht so lange her. Das ist ja auch noch ganz frisch. Also es haben auch noch nicht mal, oder ich würde davon ausgehen, dass noch nicht mal großartig alle Minsk & Buu und Maddening Hex haben. Also bis sich auch das richtig gesetzt hat, bis das alle ausprobiert haben, wird das, glaube ich, auch sogar noch ein bisschen dauern. Weil letzte Woche haben das nur die Leute zusammenbekommen, die Treasures dann gerippt haben oder Freunde hatten, die weiter verliehen oder weiter verkauft haben. Von daher, ja, ist jetzt da. Mal gucken, was damit passiert.
Mhm.
Und ja, dadurch hing auch irgendwie, war das mit Paper immer ein bisschen komisch, weil sich das Paper-Meter oder das kompetitive Paper-Meter ja gerne am Online-Meter von den Listen her orientiert, also nicht mit der Verteilung, aber definitiv bei den Listen. Und dass da diese zwei sehr starken Karten, Minsk & Buu und Maddening Hex, eben irgendwie gar nicht so dann da vorgegeben waren. Und Leute haben das dann in verschiedenste Decks reingeschmissen und war dann mal gut oder mal nicht so gut.
Ja. Ich hatte da neulich eine ganz spannende Umfrage gesehen auf Twitter. Von wegen, wo ist, where's the home of Minsk & Buu in Legacy? Mhm. Und die vier Antwortmöglichkeiten waren Four Color Control, Rug Midrange, Naya Defts und Other.
Mhm.
Und mit 44% die häufigste Antwort und auch mein Pick in dieser Umfrage war Naya Defts.
Ja.
Und dann irgendwie 27 Four Color, 11 Rug Midrange und der Rest irgendwie Other, wenn ich das so die Zahlen noch im Kopf habe.
Mhm. Ja. Gehe ich in der Tendenz auch mit, weil das auch das Deck ist, gegen das man am wenigsten den Blue Blast bringen möchte, weil der Blue Blast auch nur Minsk & Buu trifft. Gegen die anderen Decks ist der Blue Blast halt sowieso fein. Und ja, dadurch sehe ich die Karte darin halt auch richtig stark. Also mal abgesehen davon, man kann durch eine Brücke und durch was weiß ich gewinnen, was das Deck zwar schon vorher konnte, aber ja, auch einfach mal Marit Lage ins Gesicht schießen, klingt lustig. Also nicht, weil es wichtig wäre, die Karte gewinnt. Es geht ja viel mehr darum, dass man selbst irgendwie da einen Hamster machen kann und einfach da diesen Planeswalker hat, der alleine auch gewinnen kann. Mehr Bomben, mehr gut.
Ja, also den Planeswalker, den nicht zu forcen, ist schon richtig kacke. Selbst wenn du weißt, irgendwie so, ich krieg den nächsten Turn mit dem Ending oder sowas, das fühlt sich richtig scheiße an.
Ja, wobei so ein 4-4-Hamster kriegst du ja wenigstens noch mit einem Merktide oder so geblockt. Aber ja, ansonsten vollkommen richtig. Den willst du irgendwie direkt handeln auf dem Steak.
Ja.
Aber gut.
Ja, wildes Deck. Oder wilde Karte, viel eher. Aber auch irgendwie, naja, Defts gefühlt damit nochmal so das Upgrade bekommen, was das Deck gebraucht hat in meiner Wahrnehmung. Also einfach sehr, sehr starkes Deck gerade.
Genau, das ist ein sehr starkes Deck. Das ist ja auch Naya Defts war jetzt auch beim Super Qualifier, wie heißen die denn? Das war der Qualifier, bei dem man sich Showcase Qualifier müsste das gewesen sein. Das ist das, wofür man sich oder worüber man sich qualifiziert, indem man eine Showcase Challenge Top 8-et. Die habe ich ja mitgespielt und da wurde sehr viel Delver erwartet und da haben viele der Top Dogs tatsächlich auch Naya Defts gespielt, die sonst auch selbst eher Delver spielen. Also der Nathan Stirr hat es gespielt. Ich glaube, Togoris hat es gespielt und ein anderer Gegner, den ich auch hatte, hat es tatsächlich auch gespielt, den ich auch auf ein anderes Deck ursprünglich gesetzt hatte. Also ich spiele da mit Tess und treffe in den ersten drei Runden tatsächlich auf Naya Defts, verliere aber tatsächlich einmal, weil ich auch das Deck völlig falsch antizipiere, was eine Protected Hand hole und die ist dann tatsächlich zu langsam. Und ja, nach dem Boarden kann man auch gegen den Held verlieren. Ich habe dann gesehen, es war eine One-of-Defts, aber so be it. So. Deswegen war das ein mittelmäßiges 3-2, knapp die Top 8 gemisst. Aber darum soll es heute nicht gehen. Das ist auch zwischendurch noch so passiert.
Ja, ey, dann lass uns doch einfach gerne in den ersten Punkt reinstarten, oder was? Nämlich die Hanseatic Open 3, die jetzt am Wochenende stattgefunden hat. Das erste Mal in Hamburg. War ja lange outgesourced in Hannover. Da habe ich ja beide Iterations mitgespielt. Und du bist ja auch einmal gekommen. Das war ja das Geburtstagsding, wo wir beide uns noch ganz gut abgeschnitten haben. Und jetzt war sie eben in Hamburg.
Genau, richtig. Die war beim Desi, also kennen vielleicht einige, war eine richtig coole Location. Also man hatte richtig Platz, es war gut belüftet, man konnte direkt nach draußen gehen. Draußen stand ein Grill, da gab es Würstchen.
Ich habe Bilder gesehen, es sah sehr gut aus.
Es war nur erstmal, man musste es nur erstmal finden. Es gab eine Wegbeschreibung, aber auch der musste man folgen können und dann musstest du da durchschranken und du musstest wissen oder hättest wissen müssen, dass man da die Leute ansprechen muss und das wusste ich nicht. Also habe ich dabei für Einskalb geplagt und dann ist man tatsächlich nur mal eine Viertelstunde tatsächlich gegangen, obwohl man mit dem Auto anreisen wollte. Das war zumindest für mich persönlich so ein bisschen nervig, gerade auch dann auf dem Rückweg, weil ich eigentlich schnell dann los wollte. Aber wenn man weiß, wo es ist, ist alles fein. Wenn man weiß, wenn man da hinkommt, ist alles fein. Ansonsten wurde das ja auch ausführlich beschrieben. Also sowohl in den WhatsApp-Gruppen als auch nochmal bei der Anmeldung gesondert per Mail. Also das war alles cool. Leute waren auch cool. Und ich würde es uns tatsächlich einfach mal erzählen. Ich habe ja Test gespielt. Ich habe mich da auch mehr oder weniger einfach deswegen dafür entschieden, weil ich mir jetzt die Karten in Paper auch selbst dafür zusammengekauft habe. Ich habe das Deck ja jetzt ewig lange nicht besessen. Mir fehlten immer Moxupal und Tiger. Musste ich mir dann von dir schnorren oder von Armin schnorren oder von Momme schnorren, weil Armin die spontan dann selbst haben wollte. Jetzt habe ich das Deck tatsächlich selbst zusammen und war direkt am Überlegen, eigentlich was anderes zu spielen, weil ich ja auch auf jeden Fall auf Test gesetzt werde. Und dachte aber, ja, ich scheiß drauf, ich hab die Karten, hab dann auch meine Forces jemand anderem geliehen und dadurch auch jedem klar gemacht, dass ich auf jeden Fall nicht was anderes spielen werde, also nicht beispielsweise Doomsday spielen werde. So, und da war ich auf Test committed. Und ja, bin in der ersten Runde hab ich dann direkt gegen Ruby Storm gespielt. bei einem Gegner, von dem ich wusste, dass er das im Repertoire hat, aber nicht sicher war, ob er das spielt. Also der liebe Timo, gegen den habe ich zuletzt in der Ragavan-Zeit mal gespielt. Da hat er so einen Ragavan Stoneforge Mystic-Haufen gespielt. Und wer zu der Zeit so Stoneforge gespielt hat, der muss irgendwie Stoneforge mögen, war zumindest mein Eindruck. Und dann hätte der auch gut Stoneforge spielen können. Und dadurch war für mich schon direkt Game 1 so diese riesige Gratwanderung, ey, will ich jetzt eine schnelle Hand haben, die auf jeden Fall schnell was macht? Oder möchte ich eine Hand haben, die auch irgendwie schafft, Combo zu machen und Protected zu gehen. Naja, meine 6er-Hand war dann irgendwie so ein Protected Echo, was aber noch nicht Turn 1 war. Und er startet mit Volcanic. Ich hoffe, dass es ein faires Deck ist. Und dann spielt er Defense Grid. Und ich dachte, okay, Defense Grid go. Naja, ich konnte dann Game 1 leider, ich hätte direkt das Echo spielen können, hätte aber Echo mit 0 Mana offen. Und das eigene Echo aus Tess ist nicht so geil. Und dem Gegner 7 geben, um dann dem Gegner 7 geben ist super schlecht, weil zur Info, dieses Epic Gamble oder Ruby Storm ist das deutlich bessere Echo-Deck. Also die machen aus der 7 deutlich besser den Kill. Und naja, ich gebe den Zug ab, hoffe, er tötet mich noch nicht, habe ein Echo und mein Echo hittet aber leider nicht und ich sterbe dann. Dafür habe ich dann, das war so direkt das Gefühlskarussell am Anfang. In den nächsten beiden Runden habe ich dann aber das Glück auf meiner Seite. Game 2 habe ich dann einfach das schnellere Echo, das für mich dann auch den Win holt. Und Game 3 findet er mit einem, ich glaube, Mull auf 5 nur so ein kleines Relay und braucht zu lange. Und ich habe irgendwie das schnelle Ad Nauseam oder Echo into Ad Nauseam, das dann für mich zum Glück schnell killt. Mhm. War so, ich hab am Anfang nach Game 1 ja schon direkt den Loss für mich gesehen. Ist auf jeden Fall kein angenehmes Matchup. Umso schöner, dass es dann gut für mich gelaufen ist. Dann direkt Runde 2 auch gegen einen Hannoveraner Local, den lieben Lukas auf Burn, der sich das Deck jetzt auch selbst tatsächlich zusammengekauft hat. Auch hier wieder viel auf den Würfelwurf gesetzt. Ich verliere den Würfelwurf natürlich. Er startet mit Dragon's Rage Channeler. Er spielt tatsächlich im Burn zusätzlich als One-Drop den Dragon's Rage Channeler, weil er den als für einen guten One-Drop befindet. Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber zu gemacht. Ich mache Turn 1 Echo, finde nichts und sehe dann Turn 2 das Eidolon von ihm, was ich eigentlich nicht sehen wollte. Schaffe es dann tatsächlich aber dann in meinem Turn 2 ist für Storm 6 durchzustürmen, sodass ich auf wieder auf 20 Leben gehe, nachdem ich gestürmt habe und meinen Gegner auf 8 Leben bringe und habe das aber so gespielt, dass ich dann bei mir oben auf der Bibliothek noch ein Wishclaw liegen hatte. Artefaktmana lag auch noch da, sodass ich im nächsten Zug mindestens nochmal für 4 das machen könnte. Also für 4 Tendrils holen könnte. Weil die vorige Tendrils war aus einem Burning Wish geholt und deswegen hatte ich noch eine Tendrils im Main Deck. Man spielt ja eine im Main Deck und eine im Board für diejenigen, die jetzt die Testlisten nicht so kennen. Und hab das Glück, dass mein Gegner da auch sehr bereitwillig dann noch all seine Kreaturen aufs Board klatscht, sodass er selbst sich auch auf 2 Leben bringt und mich dann hofft, einfach umzuhauen, was ja für mich auf jeden Fall jetzt sehr glücklich war. Ob er jetzt hätte alle Kreaturen spielen müssen, sei dahingestellt. Er haut mich dann irgendwie nochmal wieder für 12. Ich gehe dann wieder auf 8, spiele Wishclaw into Tendrils und gewinne das Game 1 durch das Turn 2 Eidolon und bin schon mal sehr happy. Auch hier wieder viel Gefühlskarussell für mich. Game 2 ist dann wieder ist auch spektakulär, aber anders. Mein Gegner startet mit DRC und Leyline in umgedrehter Reihenfolge. Ich habe tatsächlich eine Hand, die mir Chain of Vapor auf Echo, auf Leyline erlaubt und direkt das Echo hinterher haue und finde dann in den neuen 7 einen Brainstorm, der mir erlaubt, mit dem gefundenen Artefakt-Mana und wieder in der Chain Artefakt-Mana zu spielen, den Chain of Vapor-Trick zu machen, also auf meine eigenen Artefakte, das waren in dem Fall ein Chromox und ein Mox Opal, für Mana zu tappen, wieder auf die Hand zu nehmen, ein Mana mehr zu haben, um dann exakt Lethal Tendrils spielen zu können, weil ich dann Burning Wish into Tendrils habe für genau das fehlende Mana, für genau exakt Storm, habe also den Bounce und den Turn 1 Kill durch die Leyline. Mein Gegner keine Interaktion.
Manchmal ist schön, wenn so ein Plan aufgeht.
Ja, es war, genau, war alles fein und ja, die Welt war gut. Komische Matchups, mit denen ich wenig oder mit die ich lange nicht mehr gespielt habe, glücklicherweise gewonnen. Ja, Runde 3, auch ein schwieriges Matchup, Death Shadow. Habe da das Glück, dass ich ja einfach Wishclaws lege und mein Gegner sich selbst teilweise runterhaut und ja, im
macht schon so einen Unterschied, ne? Ob du Tendrils irgendwie nur für Storm 4 machen musst oder so.
Ja, genau, richtig. Und darauf läuft es dann genau hinaus. Und das ist eigentlich die Gratwanderung, die das Match aber auch so super spannend macht. Weil ich lege Wishclaws, die alle an sich ja erstmal nicht viel Storm machen, aber ich muss ja auch mit Discard von seiner Warte aus rechnen. Ja. Und im letzten Zug habe ich dann 2 Wishclaws liegen und kann mit einer getopdeckten Karte halt genau dann die 8 Storm machen. Die dann auch mehr oder weniger nicht counterbar sind, weil ich mir hinten raus ja die Tendrils aus dem Wishclaw einfach suchen kann.
Stark.
Und mein Gegner hat an Counter-Magic auch nur 2 Dazes, die dann gerade so nicht reichen. Und ja, gewinne so glücklich. Game 2 werde ich einfach überfahren von Thoughtseize into Hymne, into Tear. Und da mache ich nichts. Game 3 ist wieder ein sehr spannendes Spiel, weil ich früh einen Carpet lege, der erstmal gecountert wird. Der Carpet resolved. Und mein Gegner will dann auch nicht das zweite Land fetchen, also er möchte mir nicht das Mana geben und haut mich deswegen nur mit einem 2-2-Shadow. Und ein 2-2-Shadow tötet mich halt nicht so schnell, weswegen ich wiederum Zeit zum Sculpten habe. Die andere wichtige Entscheidung im Spiel war früh mit einem Thoughtseize mir Burning Wish Tendrils oder irgendwas Unwichtiges zu nehmen. Er entscheidet sich meiner Meinung nach richtig, mir den Burning Wish zu nehmen, weil der Burning Wish kann halt alles Mögliche holen. Er findet aber im ganzen Spiel keinen weiteren Discard-Spell, sodass die ganze Zeit die Tendrils auf der Hand bleibt und ich wieder im letzten Zug hinten raus mit ein bisschen Storm dann einfach die Tendrils von der Hand spielen kann, wogegen er sich mit Countermagie schlicht und ergreifend nicht wehren kann.
Ja.
Also, ja, hinten raus dachte er dann, ja, ärgerlich, dass er dann nicht die Tendrils direkt genommen hat, aber
ist in der Situation vermutlich auch einfach noch was anderes dann. Also so, ne, ich finde das, klar ist man im Nachhinein immer schlauer so, aber ich finde, das ist so ein grundökonomisches Prinzip, ich habe leider den Namen vergessen, was eigentlich sagt, dass du Entscheidungen immer nur bewerten sollst zu der Zeit, zu der du sie getroffen hast.
Ja, genau. Also man kennt ja im Magic-Lingo zumindest das Gegenteil, was man vermeiden sollte. Das ist das Result-Oriented Thinking. Also dass man jetzt nicht seine Entscheidung nach dem Ergebnis beurteilen sollte. Also war diese Entscheidung schlecht, weil ich verloren habe. Was ja viele tun. Die denken, ich habe jetzt verloren, deswegen war die Entscheidung schlecht und ich habe gewonnen, deswegen war die Entscheidung gut. Und ich glaube, es war hier richtig, den Burning Wish zu nehmen in dem Spot. Ja, das muss man aber auch vielleicht dann dagegen abwägen, dass er sich ja während des Spiels dann entschieden hat, die ganze Zeit nur auf einem Land weiter zu manövrieren, weil er mir das Mana wiederum für den Carpet nicht geben wollte. Also das kommt dann auch nochmal dazu. Aber Lirum Larum, insgesamt ging es dann aufgrund fehlenden Discards auch für ihn nicht auf und für mich schon. Und ich habe mich glücklich durch Death Shadow durchgeschlängelt und stehe 3-0.
Stark.
Nächste Runde werde ich runtergepairt, ein bisschen zu meinem Ärgernis, und werde gegen Four Color gepairt. Mein Gegner hat aber auch so...
Wieso zu deinem Ärgernis?
Dass ich runtergepairt werde, weil das einen schlechten Opscore bringt. Also wenn ich runtergepairt werde, habe ich ja einen Gegner, der eine schlechtere Winrate hat.
Ja.
Und das ist fürs Reindrawn oder so ein bisschen blöd.
Aber da müsstest du eigentlich gegensetzen, dass du eine bessere Chance hast, das Spiel zu gewinnen. Weil du auf potenziell schlechtere Gegner trittst.
Ja, nee. Nee, tatsächlich. Nee, das zählt nicht. Ich will ja.
Naja, was ist für deinen Score am Ende des Turniers besser? Gegen einen 3-0er zu spielen und zu verlieren? Oder gegen einen 2-1er zu spielen und zu gewinnen?
Ja, das stimmt wohl. Aber ich gehe auch davon aus, dass ich gegen andere Leute gewinne. Aber gut, wenn das von vornherein die Annahme wäre, dann ist sowieso alles egal. Nun gut, mein Gegner, den kenne ich aus der Top 8 vom letzten Clash noch, von vor langer, langer Weile. Und Clash. Der dachte, die ganz
alten werden sich erinnern.
Ja, OGs erinnern sich, Eternal Clash gerne mal wieder. Deswegen, er erwartet das Control Mirror, merkt dann aber in Game 1 relativ schnell, dass ich nicht so auf Control aus bin. Und ich gewinne, glaube ich, relativ unspektakulär mit Veil into Win oder Protection into Win. Vielleicht auch einfach über Natural Storm. Ich kriege den Sieg gar nicht mehr genau hin. Der war, wie gesagt, glaube ich, nichts Besonderes. Mhm. Game 2 war hingegen minimal spannender. Also auch nicht so wirklich. Ich hänge auf zwei Ländern, habe dafür eine Hand mit super viel Business und entscheide mich, den Zug abzugeben mit auf der Hand Decay, Doppel Dark Ritual, Doppel Veil of Summer, Ad Nauseam und ich glaube noch einen Burning Wish. Beim Burning Wish bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher, obwohl das kommt sowieso nicht hin. Doppel Dark Ritual, Doppel Veil, Ad Nauseam, Decay. Nee, genau, und dann irgendwie noch ein Burning Wish. Mein Gegner hat schon die Nazeth liegen und mein Gegner spielt in seiner vierten Main Phase, also Main Phase des vierten Zuges, eine Extraction auf irgendwas Unwichtiges von mir. Sieht dann meine Hand tatsächlich und ich spiele End of Turn Veil und er lässt End of Turn Veil resolven, was mich erstmal sehr wundert, denn er kennt ja meine gesamte Hand. Und daraufhin spiele ich Dark Ritual, Ad Nauseam in seinem End of Turn und gewinne dann in meinem Zug. Was tatsächlich ein bisschen komisch ist, weil mein Gegner tatsächlich Triple Force auf der Hand hat. Das heißt, er hat sich aktiv dafür entschieden, da nicht zu forcen und nun gut, das hat auch mit Sicherheit zum Verlieren beigetragen. Ansonsten wäre das spannender geworden, weil so hätte ich End of Turn Veil gespielt, er hätte ein Veil geforced und ich hätte in meinen Zug gehen können, das nächste Veil gespielt, das hätte er auch forcen müssen und dann hätte er sogar noch die Force für das Ad Nauseam gehabt. So habe ich aber im Ad Nauseam wiederum weitere Veils gefunden für meinen eigenen Zug, sodass ich da einfach drüber kam. Aber gut, das war auch so ein Win, den ich dann einfach mitnehme. Mein Gegner sagt mir noch, ich hätte doch einfach End of Turn mit meinem Decay seine Nazeth abräumen sollen. Aber das war dann für mich auch fein. Das habe ich dann auch einfach so akzeptiert. Ich stehe dann 4-0, habe auch schon in der Runde dann den Deckcheck hinter mir.
Und sechs Runden sind es insgesamt, ne?
Sechs Runden sind es insgesamt, genau. Beim Deckcheck wurde ich auch mal einmal an die Seite geholt, weil anscheinend eine Karte auffällig war und die wieder rausgezupft wurde. Vor mir konnte das nicht reproduziert werden. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass es sich um ein Ad Nauseam handelt, wo ich auch schon verstehen kann, dass da nochmal sehr streng geschaut wird. Gerade wenn das Ad Nauseam aus Test markiert ist, sollte man dann einen scharfen Blick drauf haben. Oder da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da sehr drauf geachtet wird. Gerade weil ich so einen blöden Mix aus Foils und Non-Foils habe, weil ich tatsächlich das Deck nicht komplett in Non-Foil besitze. Das ist gerade mein Problem. Ich habe tatsächlich nicht genug.
Du entfoilst gerade, ne?
Ja, genau. Ich entfoile gerade. Es ging ja damals los, dass ich meine Dark Rituals verkauft habe. Und jetzt bin ich dabei. Also wenn jemand deutsche Veil of Summer hat, ich würde die kaufen. Aber auch nur aus dem M20 ist das, glaube ich. Oder M21. Irgendein Core-Set halt. Ja. Nicht die Mystery-Teile. Genau. Aber so, ich stehe 4-0, bin ganz gut davor und werde gegen Finn Stöter gepaart. Und ich bin tatsächlich schwer im Überlegen, ob ich spielen möchte oder ob ich drawen möchte. Weil an dem Punkt kann man sich safe reindrawen und das ist auch.
Dank 2 Draw, 4-0-2, ne?
Genau, richtig. Das ist alles kein Thema. Nun sehe ich aber auch um mich herum an den höheren Tischen unter anderem Armin mit dem Haufen, auf den wir später noch zu sprechen kommen, und Show and Tell. Und das sind alles Decks, gegen die ich sehr gerne on the play sein möchte. Einmal Elfen auch noch, das ist auch nochmal wichtig. Von daher entscheide ich mich tatsächlich zu spielen, weil ich um das höhere Seeding spielen möchte, damit ich in Top 8 hoffnungsvollerweise anfange.
Ja. Hatte Finn das Draw angeboten? Oder war der, also ich würde, so wie ich Finn kenne, der sagt auf jeden Fall, dass er spielen will.
Ich glaube, also wir hatten da ganz offen einmal drüber geschnackt und ich habe gesagt, boah, ich bin noch am Überlegen. Er schien da auch irgendwie offen für beides zu sein. Und ich habe dann aber von mir aus gesagt, ich möchte eigentlich fürs höhere Seating spielen. Und dadurch hat sich das dann auch ergeben. Das wurde auch damit belohnt, dass mein Relay für 11 Game 1 auch einfach mich hat nicht gewinnen lassen. Also nach da kam dann direkt die Karma-Schelle. Und ich habe dann also nicht nur das Game 1 verloren, sondern auch noch das Game 2 verloren. War auch ein bisschen Pech dabei, also unter anderem ein Relay für 11, mit dem ich dann einfach nichts finde, weil ich auf 3 Mana hängen blieb. Also ich konnte nicht mal 2 Business Belt spielen. Und ja, dann das war's. Und die anderen Games hing ich auch irgendwie, passte das von den Ressourcen bei mir auch alles nicht so. Und ja, dadurch habe ich ganz gut glatt verloren und bin ein bisschen aus allen Wolken gefallen. War alles fein. Ich zu dem Zeitpunkt wurde vorgerechnet, dass ein 4-2er sicher reinkommt. Dadurch, dass ich wusste, dass ich in der vorigen Runde aber runtergeperrt wurde, fühlte ich mich auf einmal gar nicht mehr so sicher wie direkt nach dem 4-0. Und habe mich dann entschieden, direkt zu drawen. Denn noch ein Rückschlag könnte ich im schlimmsten Fall aufgrund des Downpairings mit 4-2 einfach mal aus der Top 8 ausscheiden.
Ja.
Und mein Gegner, der liebe Basti Bender, war aber auch mit dem Draw vollkommen einverstanden. Und so habe ich mich dann in die Top 8 gedrawt. Und genau gegen diesen in der Top 8 dann auch wieder gespielt auf Elfen. Und ja, das war wiederum weniger spektakulär. Ich weiß gar nicht, wie das Game 1 lief. Ich glaube, ich habe einfach Turn... Er hatte das höhere Seating. Ich weiß gar nicht, ob ich Turn 1 oder Turn 2 gewonnen habe. Ich glaube sogar Turn 1. Und Game 2 gewinne ich tatsächlich Turn 1, obwohl ich unsauber spiele. Ich lege meinen Artefakt-Mana aus, spiele dann Wishclaw und dann LED. Besser wäre es gewesen, zuerst das LED und dann den Wishclaw zu spielen. Einfach um Force of Negation zu umspielen. In der Reihenfolge kann ich, wenn ich zuerst das LED lege und dann den Wishclaw, kann ich mit Sicherheit Ad Nauseam resolven, wenn ich es andersrum spiele und mein Gegner mir mit dem LED auf dem Stack den Wishclaw Force of Vigored, würde ich dazu gezwungen sein, den zu aktivieren und könnte dann das LED-Mana nicht mehr suchen, um das Ad Nauseam zu bezahlen. Und ja, hätte mir dann Echo holen müssen, was halt die deutlich schlechtere Line ist, weil er sich dadurch potenziell durch in Mindbreak Trap reinziehen kann. Manchmal werden Fehler nicht bestraft und ich habe einfach ein starkes Ad Nauseam und gewinne.
Ja, schön.
Also ja. Und in der nächsten Runde habe ich meine Revanche gegen Finn Stöter.
Ganz kurz dazu. Die hatten doch so in der Top 8, war doch mehr oder weniger Derby hier, Finn gegen Joscha,
genau, Braunschweig
gegen Hannover, die im gleichen Auto saßen, das gleiche Deck gespielt haben und anderthalb Stunden gespielt haben oder so, ne?
Ja, es war sehr lange. Also ich war mit meinem Spiel ja relativ fix durch und ja, die haben ganz schön lange gebraucht. Ich weiß nicht, wie lange. Es war sehr lange. Ich habe nicht die Zeit gestoppt.
Und du wusstest ja aber zu dem Zeitpunkt auch schon, dass du gegen den Gewinner davon spielen wirst, ne?
Nee, wusste ich nicht. Das war irgendwie vollkommen unklar, wie das gepaart wird. Das hat irgendwie die Software nicht direkt ausgespuckt. Daher wusste ich das gar nicht. Also ich hatte tatsächlich gebangt oder ich hatte gehofft, dass ich gegen den Gewinner aus dem Mirror spielen werde, weil ich wusste, dass das für mich im ehesten ein gutes Matchup wird. Ja. Aber ich wusste es nicht sicher. Es war mir auch zu dem Zeitpunkt ein bisschen egal.
Ist das nicht mehr so, dass irgendwie Gewinner von 1 gegen 8 spielt gegen Gewinner von 4 gegen 5? Also das ist ja eigentlich so der Standard.
Deshalb okay, bin ich das ein bisschen. Ich wusste es tatsächlich zu dem Zeitpunkt nicht.
Okay.
Deswegen. Aber das kann sein, dass das genau so ist. Ich habe die Bracket-Aufteilung tatsächlich einfach nicht so im Kopf.
Okay.
Aber das kann gut sein. Also du wirst wahrscheinlich recht haben, denn die ist ja tatsächlich immer gleich. Und ja, von daher hätte ich das wahrscheinlich wissen können. Aber es konnte auch kein anderer so von außen sagen, dass, oder mir hat keiner gesagt, du wirst gegen die Gewinner aus der Partie spielen. Mhm. Sonst hätte man ja auch andere Spiele oder das jeweils andere Halbfinale auch vorziehen können. Ich weiß gar nicht, ob man das gemacht hat. Wie dem auch sei, ja, das hat sich auf jeden Fall sehr lange gezogen, das stimmt. Ah, ja, aber dann konnte sich da Finn durchsetzen, gegen den ich dann wiederum spielen durfte. Und ich glaube, ich habe tatsächlich, also wir haben über 3 Games gespielt. Ich bin mir gar nicht sicher. Es kann sogar sein, dass ich das Game 1 verloren habe. Da werden die Erinnerungen auch echt langsam schwammig. Genauso wie mein Kopf war auch einfach relativ durch schon. Mhm. Und genau, gewinne ich hier aber einmal mit tatsächlich, ich glaube genau das Game 2, spielen wir lange Draw Go und ich habe irgendwann einen Doppel-Relay-Zug, also einmal für 6 und einmal für 8, also sehe insgesamt 14 Karten und gewinne dann im nächsten Zug. Und das andere Spiel ist tatsächlich Business Force, Veil Force. Und ich habe dann noch ein Veil und hinten raus reicht es dann genau für Lethal Storm und gewinne dann einfach so. Ja, und dann ja das Finale, das irgendjemand tatsächlich auch schon als irgendwie, dass da was fälschlicherweise als siegreich für Sneak In Show proklamiert wurde. Das ist nicht richtig. Das Finale wurde nicht gespielt. Wir haben uns entschieden zu splitten und die Zelte abzureißen. Wir waren durch und haben uns da einfach dagegen entschieden zu spielen. Wahrscheinlich vom Matchup her, Tess gegen Omni-Sneak hätte wahrscheinlich nicht so lange gedauert, aber mein Gegner sagte auch, er wäre durch und er hat das auch von sich aus angeboten und ich war damit auch fein. Somit haben wir fein gesplittet und ja, ich war erlöst und endlich durch.
Ich würde das als Außenstehender auch so relativ even, vielleicht leicht favored für Tests sehen, aber so 45, 55 maximal.
Es ist eher also leicht favored, also aus meiner Erfahrung leicht favored für Omni.
Ah, okay.
Weil Omni-Sneak-Spieler kann sehr gut die Geschwindigkeit angeben und muss ja nur so lange überleben, bis er selbst die Combo hat. Damit gewinnt er dann ja auch allermeist sofort, also sowohl ein reingebrachter Grizzlebrand als auch Omni into irgendwas gewinnt ja immer.
Ja.
Für gewöhnlich. Und dadurch, dass ich mit seiner Combo halt oder das Tess mit seiner Combo null interagiert, muss Tess früh genug genau mit der richtigen Menge an Protection abgehen können und die Hand gibt oder das gibt Tess einfach nicht immer her. Und ab Turn 2, 3 ist ein gefisseltes Echo auch immer sehr gefährlich, weil dann auch das Omni-Sneak-Deck sehr gut Cantrip into Combo oder direkt Combo spielen kann. Deswegen vom reinen Matchup her war ich auch ganz glücklich mit dem Draw. Ich hätte es in den allermeisten Fällen ausgespielt, aber ich war tatsächlich noch privat anderweitig in Hamburg verabredet und habe dem gesagt, es wird irgendwas zwischen 17 und 20 Uhr und das Spiel hätte irgendwann kurz nach 20 Uhr angefangen. Da habe ich gesagt, ja, nee, splitten klingt ganz gut.
Ja, ja.
Aber genau. Und genau, so bin ich dann also ja ins Finale durchgerannt. Bin also stark. Jetzt auf dem anderthalbten, beziehungsweise offiziell auf dem zweiten Platz, war aufgrund des Draws der mit dem höheren Seating.
Ja, geteilter Erster.
Genau. Der mit dem höheren Seating oder Standing nach Swiss nominell Erster ist. Deswegen bin ich offiziell Zweiter, aber genau.
Ja, aber sehr cool.
Im Herzen. Genau.
Sehr cool.
Also für alle, die es nachgucken wollen, ich habe die Version, Testversion 12.8 gespielt. Das ist noch die mit Pondern. Also das würde ich vielleicht, genau, glaube ich, nochmal.
Das wollte ich dich gefragt haben. Warum nicht 13 ohne Ponder?
Genau. Also da nochmal für den Kontext. Es gibt die klassische Testversion, die Mana Base hat sich nicht verändert, ist die mit Ponder, Brainstorm und dem bekannten Business. Die neue Version 13.0 spielt die Ponder nicht mehr. Spielt also die 13.1 oder 13.2 spielt auch schon wieder eine minimal andere Mana Base. Die spielt mittlerweile Bar Use und verzichtet auf den Swamp, wenn ich mich recht entsinne, und hat irgendwie noch ein Fetchy gecuttet. Oder hat das Chop raus, ich weiß es nicht. Also spielt nochmal eine minimal andere Mana Base. Der Gedanke dahinter ist, 2 Relays zu spielen, dafür kein Defense Grid mehr, um noch bessere Relays zu haben, um noch besser gegen Blau zu sein. Mein erster Kritikpunkt oder mein erster Gedanke war, dass ich nach dem Boarden auch meine Boardkarten, also ich möchte auch gegen nicht blaue Decks, meine Decays und meine Chain of Vapor finden. Und das macht Ponda sehr gut. Und man ist gegen solche Decks dann eben noch anfälliger, gegen Stony Silence oder Null Rod oder was weiß ich. Und ich persönlich spiele oder boarde auch diese Testversion mit Ponda einfach noch blind und mag die deswegen lieber. Und das mit den Baubles fühlte sich für mich auch noch nicht so ganz glatt an. Also das fühlte sich mehr All-In an, das fühlte sich aber auch irgendwie so ein bisschen, ja, unkontrolliert an, und wie gesagt, das Ding mit dem Boarding gefiel mir nicht, und auch, also das ist jetzt auch wieder anekdotische Evidenz, aber auch ein Klassiker gegen Elfen, nach dem Echo finde ich eine Hand mit LED, Ad Nauseam, Ponda und Restländern oder irrelevanten Karten. Das Ponda findet mir den Burning Wish für den Sieg. Also Burning Wish, ich habe exakt das nach dem Echo mit Rot, Schwarz, Blauem Mana, jeweils eins, habe ich das Echo gespielt und genau diese Karten gefunden, sodass ich genau Ponda into entweder Wishclaw oder Burning Wish spielen kann, um direkt zu gewinnen. Mit einer Bauble hätte ich das einfach nicht machen können. Mit einer Bauble hätte ich die Bauble gelegt, sie gecrackt und hätte dann eine Karte im nächsten Zug gesehen. Also der Same-Turn-Win wurde hier durch das Ponda auch gerettet. Und das kann ich mir vorstellen, dass das jetzt auch nicht nur einmal passiert, weil gerade so ein Echo gibt, wenn man das mit Mana abgibt, möchte man durch Ponda, glaube ich, schon direkt die Digging-Power haben. Das Gegenargument ist ja, dass man Echo spielen kann und man im eigenen Echo-Zug die Bauble cracken kann, um dann nach dem Echo im nächsten Zug dann das Mana, die Karte mehr zu haben. Aber als Combo-Deck möchte man ja schon direkt gewinnen. Und noch bin ich überzeugt davon, dass Ponda die bessere Karte ist, weil es nicht nur das eigene Deck besser zusammenhält, sondern auch die besser die Sideboard-Karten findet. Das ist so mein Punkt. Ich habe aber auch die Bauble-Liste erst einmal online, glaube ich, getestet. Und das war in der League. Und da habe ich gestartet mit zweimal gegen Upsol Spells. Also das war auch dann nicht so aussagekräftig. Von daher, nicht viel die neue Liste getestet, die alte aufgrund der Vertrautheit gespielt und glaube auch, dass sie noch besser ist. Aber mal gucken, was der Vivaros und Brian Cook, also Alex McKinley heißt der, noch so an Innovationen raushaut. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, bin auch sehr dankbar für jede Innovation, aber noch würde ich jedem empfehlen, der tatsächlich mit Test gewinnen möchte, die Ponder-Liste zu spielen, wenn er nicht gerade die Bauble-Liste einfach nur testen möchte.
Fancy. Gut. Würdest du generell empfehlen, Test zu spielen?
Das kommt, ja. Also ich glaube, Test ist ein starkes Deck. Ich glaube, dass Storm ein Archetyp ist, der super viel Spaß machen kann. Man braucht ein gewisses Durchhaltevermögen, man braucht sich da reinzufuchsen und auch Losses zu kassieren. Aber ansonsten ist es ein sehr cooler Archetype. Das Problem ist, dass es mittlerweile ein sehr spezielles Set an Duels und LEDs, also ein sehr spezielles Set an Karten braucht. Deswegen, also wer den Pool rumliegen hat und das mal spielen kann, sollte es auf jeden Fall spielen. Sich dafür extra reinzukaufen, würde ich vielleicht jetzt nicht explizit empfehlen, weil das, so, dann hast du immer von allem so ein bisschen, das war früher cool, weil dann konntest du aus diesem bisschen das auch jeweils rausbauen, aber ja, wenn man die LEDs nicht hat, ist teuer, wenn man ein paar Duels nicht hat, ist teuer. Und ja gut, der Rest geht dann. Also an sich, spielerisch ja, vom Geld her rein finanzieren, schwierig. Ansonsten lieber auch ANT spielen mit einer, obwohl es vom Geld her das gleiche, ja, okay. Nee, hat sich erledigt. Doch nicht eher ANT spielen. Obwohl ich glaube, dass ich, wenn man, glaube ich, in Storm reingehen möchte, ist ANT das einfachere Deck, um irgendwie reinzukommen, um dafür ein Gefühl zu kriegen. Weil der spielerische Ablauf, ich gucke, was du machst mit Discard, um dann selbst in meine Combo zu gehen, ist besser als ich protecte das mit Mehrfach-Business oder dann nur mit Veil oder entscheide, wann ich gehen muss, dafür gehen muss oder nicht. Also ich glaube an sich, wer unvertraut mit Storm ist, ist mit ANT am Anfang besser bedient. auch wenn ANT gerade nur online ein paar Liebhaber hat, aber generell ja auch nicht großartig beliebt ist. Ich glaube jetzt auch bei diesem Hanseatic Open hat es, glaube ich, auch keinen ANT-Spieler gegeben. Und auch sonst ist es ja tatsächlich eher ein seltenes Deck.
Ja, nee, genau. Also ich habe ja auch die Übersicht gerade aufgemacht. Kein ANT-Spieler. Dafür haben wir gerade so gefühlt eine Resurgence irgendwie von Show and Tell, ne? Ein Deck, was man so irgendwie 2 Jahre gar nicht genannt hat, es sei denn JPA hat das mal wieder durch Magic Online geprügelt. Und jetzt ist es aber am Start. So, und auch in hoher Meta-Share und erfolgreich.
Würd nicht sagen, dass es eine großartige Resurgence hat, weil es in Paper schon immer gespielt wurde. Also es wurde, glaube ich, auch nie in Paper nicht gespielt. Das war einfach immer ein Deck, was auch Leute rumfliegen hatten und was manche Leute auch dann sehr gerne spielen. Und auch unabhängig davon, wie es gerade steht, einfach trotzdem spielen. Weil so kacke ist es nie. Es ist online vielleicht gerade nicht besonders gut. Aber man hat ja auch in Papier einen deutlich anderen Metashare an Delver oder an verschiedensten Decks, sodass Show and Tell, gerade wenn man damit vertraut ist, in Paper auch halt ein besseres Deck ist als beispielsweise online. Deswegen, es ist, glaube ich, nie, es ist in Paper nie wirklich weg gewesen, wäre jetzt mein Call.
Ja, kann sein. Also in Hannover tatsächlich, weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal Show and Tell auf dem FNM gesehen habe. Das ist hier schon wirklich sehr, sehr, sehr selten. Aber ich kann mich da auch, also so, es mag auch einfach nur meine verzerrte Wahrnehmung sein. Also da würde ich gar nicht widersprechen.
Okay. Naja. Ansonsten, ja, sah das ja aber irgendwie relativ erwartet aus. Also wir haben ja einen großen Anteil an Midrange-Decks, wie das so ist, weil die Leute in Papier einfach gerne zocken. Wenig Delver. Und ein bisschen Combo.
Ja. Ja, und auch immer so, also bei den One-Offs hast du dann die klassischen Leute mit ihren Pet-Decks wieder unterwegs, ne? Also so. So Leute wie Grixis Phoenix, Chain of Smog Combo, Aluren, Food Chain. So, die zocken das nicht, weil sie wissen, dass es das beste Deck im Format ist, sondern weil es den Bock bringt. An der Stelle Food Chain, liebe Grüße an Daniel the German, der, ja, auch stark angefangen und stark nachgelassen hat bei dem Turnier, ne? Irgendwie 3-0 Start oder so und dann leider das nicht mehr gereicht hat für Top 8.
Ja. Ja, genau, so hatte ich das zumindest erlebt, dass der, ich meine, beim 3-0 gegen Show and Tell hatte ich noch zugeguckt, wo er aus Food Chain mit Minsk and Boo dann mit dem Hamster verprügelt hat. Das war auch sehr lustig mit anzusehen. Ja. Aber genau, dann irgendwie muss es schlechter gelaufen sein hinten raus.
Zum Abschluss der Hanseatic Open würde ich sagen, nochmal kurz an der Stelle hier GG und GZ an Armin, der ja auch schon bei uns zu Gast war, denn der hat jetzt in 3 Hanseatic Opens 3x Top 8 gemacht, wenn ich das so richtig in meinem Kopf habe. Und hat das auch diesmal mit seinem Mono Red Zopter Brew gemacht, den er ja hier bei uns vorgestellt hat in der Brew-Folge, die wir hatten, oder zumindest mal gesagt hat, dass der da so ein bisschen an was tüftelt. Ne? Es brodelt im Braukessel, hieß die Folge. Mhm. Wer sie noch nicht gehört hat, nachhören. Und wir haben hier exklusiv im Snapkeep die Liste von Armin. Ich will gar nicht mega groß drauf eingehen, wir werden sie hier in die Shownotes packen. Ist auf jeden Fall wieder ein super wildes Deck, was der Junge da rausgeholt hat. Experimental Synthesizer jetzt 4-mal im Main Deck. Krasse Nummer. Also sieht mega, mega lecker aus, die Liste. Würde ich da echt jedem ans Herz legen, die mal auszuchecken, vielleicht mal zusammen zu leihen bei Card Order. Muss nicht immer Brainstorm Ponder sein, ne? Nicht immer so alles Blaue. Man kann auch einfach mal hier so Mono Red Topter Aggro spielen.
Man kann auch aus einem Ornithopter einfach mal ein 4-4 Construct machen.
Ja.
Oder sind es Constructs? Ich weiß es. Die Retrofitter
Foundry macht Constructs,
ja. Ja, genau. Okay.
Ja, mega geil. Kannst deine Hope of Girapur auch reinsacken und so. Alles mega. Das ist die Zukunft. Ich sag dir, wie es ist. Das ist die Zukunft. ja, ansonsten würde ich sagen, können wir hinter die Hanseatic Open mal einen Haken machen, ne? Haben wir jetzt auch
Ja, also ich, würde mich doch ganz offiziell, ganz herzlich bei den Turnierveranstaltern bedanken. Also vielen Dank für das geile Turnier, für die geile Location. Judges auch wieder super freundlich, super kompetent. Vielen Dank dafür und herzlichen Dank oder an all meine Gegner und all die Leute, die ich da getroffen habe. Es war echt ein super schönes Turnier. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, dass das dann auch hoffentlich bald wieder kommt.
Und besonders bleibt. Herzlichen Dank an alle die, die gegen mich verloren haben.
Ja, so, also ein bisschen.
Ja, also ich weiß, zumindest vielleicht ist das jetzt hier schon spoilermäßig unterwegs, dass es... Nee, weiß ich gar nicht. Ha. Also ich glaube, so wie ich das verstanden hatte, ist noch mal was angedacht, in Hannover zu machen. Und ich dachte jetzt, ich könnte mehr sagen als das, aber kann ich gar nicht. Also es ist angedacht, das weiß ich so aus dem Buschfunk, ist angedacht, dass noch mal was mit dem Kartenladen und dem Keller passiert.
Aha.
Was dann auch wieder, ich weiß nicht, ob es Hanseatic Open wird oder was, keine Ahnung, aber ich kann da noch nicht mehr zu sagen oder irgendwie irgendwas anderes. Wo ich aber so ein bisschen was zu sagen kann, ist einmal 24.09. Legacy Hannover Turnier. Aber auch, das war ja ein großes Thema jetzt auf Twitter letzte Woche. Ich weiß nicht, ob das alle Hörer mitbekommen haben. Ich weiß, du hast auf jeden Fall mitbekommen und ich auch. Dass nämlich der Benedikt Gruber, der seit neuestem auch bei uns auf dem Discord hier ist, also auf dem Legacy Hannover Discord als der Sanitöter, dass der erzählte, es gibt eine European Legacy Masters, Community-Driven Project that your Nationals, Regional Playoffs and Ongoing Leagues can qualify you for in 2023 and in some places already this year. Das ist die offizielle Aussage von Benedikt Gruber, also ein Projekt aus der Community mit eben einer europäischen Meisterschaft, mit Nationals in den einzelnen Ländern, die einen dahin qualifizieren, mit Regionals, die einen für die Nationals qualifizieren. Das Ganze wird recht groß, recht geil aufgezogen. Auch da will ich noch gar nicht mega viel zu sagen, aber da die Community und die Turnierorganisatoren vor allen Dingen sich angefangen haben zu vernetzen, das alles ja so ein bisschen unter der Schirmherrschaft von Finn Carsten, der ja, glaube ich, der Admin, der Namenswächter, der, glaube ich, ja der einzige Mensch ist, der dieses 9-Euro-Ticket to the fullest genutzt hat und ja durch komplett Deutschland gerast ist, um Legacy zu spielen. Der hat so ein bisschen angefangen, die Leute zu connecten. Dadurch ist sind so kleine Austauschgruppen entstanden und dazu gegebener Zeit mehr. Ich will da nichts vorgreifen. Es ist auch wirklich noch gar nicht so viel fest, wie man denken könnte. Aber was fest ist, ist, dass auf jeden Fall in Bologna dieses Jahr beim Four Season Autumn ist es, glaube ich, 3. Dezember, ich glaube, das ist nicht das Winter, sondern das Autumn-Turnier, dass es da die ersten European Legacy Master stattfinden. Und alles Weitere dann zu gegebener Zeit dazu, ich meine, das sind weniger als 3 Monate, da wird sicherlich für dieses Jahr, würde ich jetzt von ausgehen, diese ganze Turnierstruktur nicht aufgefahren mit Nationals und Regionals noch vorher, dafür ist es zu kaltkritisch. Aber genau, das ist wohl so, wie es verstanden habe, erstmal so ein kleiner Probelauf und dann ab nächstem Jahr soll es da komplett abgehen. Dazu dann aber zu gegebener Stelle mehr. Und so wie ich einen Überblick habe über dieses ganze Organisationsding und diesen ganzen Austausch habe, der sich da gerade entstanden ist, kann sich eigentlich, glaube ich, am Ende keiner beschweren, dass seine lokale Community dann nicht berücksichtigt wurde. Also da passiert schon sehr, sehr viel, da sind sehr viele Leute involviert. Und ich glaube, das wird was Cooles. Das kann ich einfach so, glaube ich, dann mal eben entsprechend hinstellen.
So viel da kannst du verraten.
Ja, nein, ich glaube wirklich, dass das was Cooles ist. Also so die kleinen Dinger, die da irgendwo angelaufen sind, das klingt alles sehr, sehr geil, das klingt sehr viel spannend. Da sind viele motivierte Leute hinter. Es gibt ja auch schon die Website für die European Legacy Masters. Ach, guck mal, auf der Website steht sogar ein Invitation-Only-Event. Heißt, ich würde davon ausgehen, dass es Einladungen gibt für die European Legacy Masters.
Das würde ich auch denken.
Zumindest fürs dieses Jahr, genau. Ja, ergibt ja auch nur Sinn, so, ne? 3 Monate vorher. Von daher, ja. Ah, guck mal, hier steht sogar mehr. For the first edition of the ELM, some invitations will be awarded directly to players by their region's representative based on past accomplishments. Also für das erste ELM gibt es Invitations, also Einladungen direkt an Spieler, und aus Deutschland gibt es 4 Stück. Also 4 Deutsche werden da wohl mitzocken. Ich glaube, jedes Land hat, ja, ach, guck mal, jedes Land hat 4 Slots. Jo. Und es ist sogar schon so halbwegs ausge... In Frankreich kann man sich sogar qualifizieren, sehe ich gerade. Frankreich hat 2 Quali-Events. In Deutschland werden 4 Leute eingeladen. In Holland gibt es 4 Quali-Events. Warte mal. Das finde ich ja jetzt hier gerade spannend.
Willst du dich noch für Holland qualifizieren?
Nee, aber... Holland hat wieder ein Bazaar of Boxes announced, was, so wie ich es verstanden habe, eigentlich immer ein geiles Legacy-Turnier war. Vielleicht wäre das nochmal eine Idee, dass man sagt, da können wir mal einen kleinen Holland-Trip machen.
Mhm.
Mal gucken, hier steht nur im November. Das ist von, da steckt als Sponsor steckt da Goat Trader hinterher, oder Goat Enterprise, ich weiß nicht, ob du die kennst, also der Rudi Meier oder so heißt der, glaube ich. Riesiger Trader in Europa. War früher immer, als ich noch in Holland gewohnt habe, war immer klar, so Rudi, der fährt mit seinem Auto immer jedes Wochenende die einzelnen Städte ab, wo gerade Turniere sind, und dann baut er da auf und dann kannst du mit Rudi traden. Also das war immer eine ganz wilde Sache. Ja. Müssen wir aber auch, glaube ich, gar nicht größer
auswählen. Hat aber nichts mit dem Goat-Bots zu tun.
Ich glaube nicht, aber okay. Ich würde es gar nicht, also er nennt sich offiziell Goat Enterprise.
Okay.
Nee, gut. Ich weiß nicht, ob der auch ein MTGO macht. Die Website ist auf jeden Fall gerade 404. die Website ist 404, weil da der Doppelpunkt fehlt. Das ist ja wild. Die haben das hier falsch verlinkt. Guck mal. Jetzt. Ja. Nee, Goat Enterprise steht erstmal nichts von. Naja, egal. Genau. Also, wir kommen von Hölzgen auf Stöckskin. Das ist auf jeden Fall zur European Legacy Championship. Aus Deutschland werden 4 Leute geschickt. Und ab nächstem Jahr wird es dann Qualification-Turniere geben und ganz sicher auch eins in deiner Nähe. Wer auch immer das jetzt hier gerade ist.
Dam, tadam, dam.
Ja, wird, glaube ich, ganz cool. So, was haben wir noch umgezettelt? Es gab ein Super-Qualifier-Event wieder, Magic Online. Mhm. Super-Qualifier sind die Dinger, die dich direkt zur Pro-Tour schicken?
Genau, richtig. Ja, also so habe ich es verstanden. Das sind die, die dich tatsächlich mehr oder weniger direkt zur Pro-Tour schicken. Also ich habe nur den Gewinner gesehen. Das können wir vorwegnehmen. Das ist der Yu-Yu Bean 2004. Ich weiß gar nicht, wie der richtig irgendwas Bean heißt der auch. Der hat das Ding auf UR Delver gewonnen und der hat das auch irgendwie won the PTQ. Also dass das mittlerweile einfach ein Online-PTQ ist, der mal wieder verkompliziert umbenannt ist.
Er heißt Julian Jakobowitz.
Ah, also genau.
Und der ist, ach krass, das ist einer von diesen Zoomern, ne? Der ist gerade 18.
Ja, genau, richtig.
Sicko. Finde ich geil. Ich mag das, wenn die Kids kommen und das aufmischen.
Mhm.
Sehr, sehr cool. Aber die Bilder hier gerade aus dem Twitter-Feed. Wie da so in so einem Hemd mit lauter Kiwis drauf einfach da sitzt und Magic spielt. Heftiger Bagger. Aber ja, scheint das zu reißen. Sehr cool. Aus Hawaii, ja, Digga. Das muss auch der Shit sein. Sehr, sehr nice. So. Genau,
Gewinner Juju geklärt. Bean
hat's gewonnen, haben wir geklärt. Auf Delver war das, ne?
Genau, richtig.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Liste war gar nicht so besonders. Wir können da mal kurz drüber schauen, aber ich glaube, ich habe sie gerade nicht.
Guck mal eben, ob er sie auf seinem Twitter gepostet hat.
Ja, die hat er. Genau. Das ist eine ziemliche Standardliste mit Delvern, was ja noch vielleicht erwähnenswert ist, zwei Pyroblast-Main, also zwei Baubles-Main, ein Brazen Borrower, ja, vier DRC, vier Delver, vier Murktide, vier Iteration, vier Days Before Us. Auch genau, vier Bowls. Wir haben jetzt vielleicht, wir haben jetzt nicht jeden Trend einzeln besprochen, aber zuletzt war ja wieder, hatten wir bei irgendeiner Challenge im Finale mehr, auch mehr Unholy Heat als Bowls. Also das wurden dann zwei Pyroblasts, mehrere Unholy Heats und nur noch zwei Bowls gespielt. Die Liste hier ist wieder komplett Stock. Also einfach vier Bowls, zwei Pyroblasts, keine Unholy Heat. Im Board dann die bekannten Counterbalances, zusätzlich zu einer Counterbalance noch das Maddening Hex. Mhm. Und nur ein Meltdown. Dafür zwei Pyroblasts und auch zwei Hydroblasts. Das so als Besonderheiten. Ansonsten tatsächlich, ja, also as stock as it can be. Der Trend geht gerade zu Hydroblasts. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, zu der Liste erstmal nicht viel zu erzählen.
Ja, Trend zu Hydroblast ist logisch. Auf der einen Seite Maddening Hex, aber viel größer halt Minsk and Boo. Die da ins Format driftet.
Ja, und der große zu erwartende Anteil von Mono Red Stompy.
Ja.
Das
er hat rundet es wahrscheinlich ab. Ja, er hat über Maddening Hex in den Kommentaren nur geschrieben, dass er das nur geil findet gegen Jeskai und manche Combo-Decks. Mhm. Und Counterbalance eigentlich immer besser ist als Hex im Mirror.
Ja.
Was ich einen ganz spannenden Take einfach gerade fand. Also, der gibt schon Sinn, wenn er das so schreibt. Ja, fand ich ganz, ganz cool. Genau, ansonsten super Stock-Liste eigentlich. Das ist ja, es wird doch mal gesagt, irgendwie so, ein Fußballspiel dauert 90 Minuten, am Ende gewinnen die Deutschen. Und ich glaube, über Legacy kann man mittlerweile sagen, so eine Legacy-Challenge geht Swiss plus Top 8 und am Ende gewinnt UR Delver.
Jo. Ist so. Ganz besonders wild. Bei den Premier-Events, Nummer Delver, ja. auf kompetenten Piloten weit oben. Ja, das ist das Meta, in dem wir gerade leben.
Ja.
Gut.
Ja, wollen zwei, wir haben es gerade genannt, Exact Cloud, Red Stompy und ich glaube sonst so viel Takeaway ist da nicht.
Nee, genau. Das ist auch eine relativ Stockliste. Ja, wieder mit drei Unlicensed Source Main. Und ansonsten sah das aber auch alles relativ clean, relativ straight aus. Ja, weitere UR Delver in der Top 8. Sonst die Top 8 mal von oben runter gelesen sind ja UR Delver, Mono Red Stompy, UR Delver, Elves, Riddlesmith Combo, GWDFs, Lands und nochmal Lands.
Riddlesmith Combo ist so ein Deck, das hat auch noch nicht existiert, als wir das letzte Mal einen Podcast gemacht haben, ne?
Nee. Ich weiß gar nicht, wie viele Piloten das mittlerweile hat. Also es ist auch von dem einem bekannten Piloten pilotiert worden, nämlich Killer Bee, aka Stahlkarnickel auf Twitter. Und ja, der dominiert mit dem Deck jetzt auch unheimlich lange. Zwischendurch wurde ja schon mal festgehalten, dass es das erfolgreichste Deck in Legacy gerade ist vom Data Project her. Mhm. Aber gut, das liegt auch an der kleinen Zahl. Es ist ein unheimlich starkes und witziges Deck, was halt auf der einen Seite stormt, auf der anderen Seite Constructs baut. Ich glaube, wenn wir darüber mal richtig reden wollen, müssten wir dafür eine eigene Folge machen. Aber Ich wollte mir jetzt tatsächlich so langsam auch von meinem Kartenladen-Turnier gewinnen, wollte ich da näher ran, aber mittlerweile sind ja auch Gambles wieder echt teuer geworden. Und dann läppert sich das auf einmal wieder so schnell und dann ist es doch nicht geworden. Aber Riddlesmith-Kombo, ein sehr witziges Deck, gerade schwer im Kommen, aber wenig Piloten.
Ja, ich guck gerade mal, Gamble, boah, ist echt teuer. Also man will ja dann auch, glaube ich, so eine Alte haben, ne?
Ja, genau, und dann zahlt man auch über ein 20 das Stück.
Der gute Pansen 1 hat gerade eine Excellent drin für 15,30 Euro. Absoluter Schnapper.
Yay.
Kann man zuschlagen.
Ist die auch deutsch? Ist das ein Wagnis?
Die ist englisch. Warte, ich kann mal gucken, ob es hier so deutsch gibt. 16,49. Oh, die Deutschen sind tatsächlich preiswerter als die Englischen.
Ah.
Also zumindest im Schnitt. Ne? Der Pansen war ja gerade der Outlier nach unten. Das ist die günstigste. Hm. Aber dann kommt eine Menge Deutsche.
Ah, okay. Dann geht das her.
So ist das. Ansonsten haben wir noch was zu sagen zu die Super Qualifier.
Man kann vielleicht mal kurz in Overview gehen. Also das waren die Top 8 Decks. Ansonsten so die großen, weil auch UR Delver in der Masse wieder mit 47, gerunde 2% Win Percentage, nicht atemberaubend. Jurion Zenith auch bei 47%. Four-Color Control gerade so bei 52, also auch das mit deutlich weniger Zahlen, aber so blau, fair, Band Control mit 4 Spielern auch bei 52, alles nicht berauschend, also ja. Blau, fair, sehr, sehr nah an den 50% und gut, dann andere Decks tatsächlich erwartungsgemäß mit größeren Schwankungen, die nicht blauen Decks, die dann wenige gute Piloten haben oder wenige erfolgreiche Piloten für diesen Turnier haben dann natürlich sehr gute Win-Percentages. Die einzeln aufzuzählen ist aber auch wenig sinnvoll. Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass in der Menge dann das Mono-Red Stompy, wo haben wir es? Finde ich es gerade tatsächlich nicht.
Es heißt nur Red Stompy, nicht Mono-Red Stompy.
Ah, okay. Das haben wir auch nur mit, gerundet 46% Win Percentage bei 11 Spielern.
Ja.
Reanimator bei knapp 50%, alles nicht viel.
Genau, ich wollte sagen, die Decks, die so ein bisschen outperformen, sind tatsächlich die Control-Decks und die fairen Non-Blue-Decks, ne? Also irgendwie so, also bei Control-Decks, ne, klar, sind auch viele Einzeldinge, aber so Defts hat einer gespielt, der ist 6-2 gegangen. Bomberman hat einer gespielt, der ist 5-3 gegangen. Hogak hat einer gespielt, der ist 6-2 gegangen. Das ist alles so das, was es dann nach oben zieht. Ne, Riddlesmith-Kombo, einer 7-2, die diese Kombo-Zahlen dann im Prinzip so ein bisschen durchs Turnier tragen. Lance, 5 Spieler, 31-11. Also auch ein super, super sickes Deck gewesen für die Challenge.
Ja, genau, aber super Qualifier. Das sind ja auch mal wenige sehr kompetente Spieler, habe ich auch gerade vorgelesen, sind 2 Top 8 gegangen.
Ja, genau.
Aber ansonsten auch wieder in Summe dann nicht viel Neues, also sonst keine besonders überraschenden Zahlen, also niemand wundert sich darüber, dass Delver gewonnen hat und trotzdem irgendwie eine Win Percentage bei 50 oder ein bisschen unter 50% hat.
Regression to the mean.
Bitte?
Regression to the mean.
Ach so, ja, okay.
Gleicht sich ja alles immer der Mitte an dann.
Ja. Oder ansonsten lässt sich auch, glaube ich, zum Super Qualifier nicht mehr viel Besonderes sagen.
Bestätigt im Prinzip, was wir gesagt haben, ne? Also so, oder was ganz am Anfang vom Podcast, ja, was wir ja schon als unseren Eindruck gesagt haben, irgendwie, wie die Decks gerade aussehen oder wie Legacy gerade irgendwie aussieht. Super divers, UR Delver kriegt so ein bisschen in der Breite auf die Mütze, aber gewinnt dann am Ende trotzdem, falls einfach das beste Deck ist.
Jetzt war ja spannend, Painter hatte jetzt ja auch in den letzten Tagen wieder unheimlich viel Aufmerksamkeit bekommen, weil der Callum Smith so sehr erfolgreich damit war. Jetzt hätte man denken können, dass das vielleicht auch nochmal ein bisschen besser performt, aber das ist auch ein Deck, welches ja hatebar ist. Und welches teilweise super stark sein kann, aber ich glaube auch, was nicht das Deck ist, welches man jetzt so super einfach in die Hand nimmt und damit mal auch so ein großes Turnier zockt.
Ja. Ja, ich glaube, Painter ist so ein Deck, wo echt Gehirnschmalz reingehen muss.
Trotzdem 9 Spieler, 55%. Also auch jetzt in der Masse doch eine ganz gute Win-Percentage.
Ja. Gut. Cool. Haken hinter. Ich würde sagen, dann sind wir mit dem Podcast auch schon fast am Ende. Denn ich würde noch mal kurz hier die Gelegenheit und die Bühne nutzen, um zu sagen, Legacy Hannover feuert wieder was. Legacy Hannover September to Remember. Wir sind back in paper, organisieren da wieder ein cooles Event. Wie früher Freizeit am Fahrenwald. Ihr kennt das, Geld geht zu einem ganz großen Teil wieder in die Preise von Player für Player. Wir machen wieder ein bisschen Coverage, wir machen ein bisschen Fotos. Ob wir direkt tatsächlich nochmal Video-Coverage machen, weiß ich tatsächlich gerade gar nicht. Weil das halt super zeitintensiv ist und ich gerade einfach, glaube ich, die Zeit dafür nicht habe. Aber es wird auf jeden Fall wieder Fotos geben. Wir werden wieder so ein bisschen Social-Media-Contents damit versorgen. Und ich freue mich, wenn ich viele von euch in Hannover sehe, beim September to Remember. 24.09. geht's ab, um 10.30 Uhr ist Start. Ab 10 können wir rein und ja, 15 Euro Eintritt, mindestens 5 Runden werden gezockt, je nachdem, wie viele Leute wir am Start sind. Wird, glaube ich, ganz cool. Voranmelden könnt ihr euch an info@legacy-hannover.de. Ansonsten auf den Discord zu uns kommen, auf den LH-Discord. Und Spaß haben. Das ist es. Und wenn mich Leute angesprochen haben, ich habe auf den Flyer aus Platzgründen habe ich geschrieben, Freizeit im Fahrenwald in Hanoi. Hanoi mit Doppel-N, was ja eigentlich so, zumindest in Hannover oder so, wenn man in Fußballkreisen auch unterwegs ist, deutschlandweit, ist Hanoi halt Hannover. Also das ist so wie so ein geflügelter Spitzname irgendwie. Man sagt halt Hanoi. Und also wie viele Leute da irgendwie mich drauf angesprochen haben, so, da steht übrigens Hanoi und nicht Hannover, muss ich jetzt nach Vietnam? Das war immer so, ah, Jungs. Also irgendwie scheint diese Abkürzung nicht so geläufig gewesen zu sein, wie ich gedacht hätte, wie geläufig sie ist. Aber dann jetzt hier auch nochmal zur letzten Clarification. Wir spielen nicht in Vietnam.
Ah, das ist das ist wichtig zu wissen.
Ja. Legacy Vietnam wäre bestimmt auch sick.
Ach ja. Ich hab Bock drauf.
Judy.
Da wird auf jeden Fall draußen gespielt.
In Vietnam?
Ja. Oder nicht?
Also ich weiß nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass da ordentlich Luftfeuchtigkeit ist. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht so geil für die Karten.
Ach, Triple Sleeve regelt.
Ja.
Wahrscheinlich. Hoffe ich. Keine Ahnung.
Es gibt ja einen Typen in Hannover, der immer davon erzählt, dass er ein Battle of Wits Deck bauen möchte. Mhm. In diesen Plexiglas-Schraubsleeves. Kennst du die, die man nutzt, so um wertvolle Karten zu verschicken?
Ja, ja.
Und dann will er die alle in eine Sporttasche werfen und die Sporttasche dann schütteln, um sein Deck zu mischen.
Geil.
Und dann ist sein Deck die Sporttasche und er zieht immer random eine Karte draus. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das klappt, aber hey, ich habe einem guten Kunstwerk stand ich noch nie im Weg. Also wenn das, entweder er selber das macht oder ich hier Leute inspiriert habe mit der Geschichte, sich so ein Battle of Wits Deck zusammenzuschrauben in der Sporttasche, macht das. Macht. So.
Goody.
Haben wir noch was? Sonst haben wir nichts, ne?
Nee, ich glaube, wir sind am Ende.
Schön. Dann lass uns das Ganze beenden. Es hat mir Spaß gemacht, wieder mal hier irgendwie vors Mikrofon zu treten und mal wieder einen Podcast mit dir zu machen. War sehr, sehr cool. Ich gucke mal, wie ich das geschnibbelt kriege. Ich denke, vielleicht morgen. Und dann wird hochgeladen. Und wenn ihr das hier hört, habe ich es augenscheinlich hingekriegt, den Podcast zu schneiden und hochzuladen.
Das klingt nach einem Plan. Gut, wenn noch irgendwelche Fragen zu Tests sind, weil ich habe jetzt irgendwie tatsächlich immer mal wieder erzählt, dass ich Tests gespielt habe. Ich habe aber jetzt die Erklärung dazu immer sehr kurz gehalten, auch irgendwie mit den Versionen. Ansonsten, The Epic Storm ist eine sehr schöne Quelle. Ansonsten weitere Fragen gerne an mich. Ich bin dann auch bereit, die in kommenden Podcasts oder kommenden Folgen einfach zu beantworten. Ich bin in Paper jetzt tatsächlich immer wieder ins Gespräch dazu gekommen, aber jetzt vor allem über die Baubles und so. Aber auch wenn da weitere Fragen sind, beantworte ich die natürlich gerne.
Wenn ihr Fragen habt, genau, ihr könnt Christoph uns auch eine E-Mail schreiben, christoph.bengstein@sneep.de. Bei Kritik könnt ihr ihm auch eine E-Mail schreiben, ruven.möhle@sneep.de. Judy, Christoph, es war mir ein Fest, es hat wieder Spaß gemacht und ich glaube, wir sind für heute durch. Letzten Worte sind bei dir.
Ich habe da auch dem gar nichts mehr hinzuzufügen. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao.